Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 17. Grüne Wege in der Nachbarschaft. Kommunaler Klimaschutz im Fokus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Ich bin Sarah und heute sind wir wieder zu dritt und zwar mit zwei alten Bekannten. Zum einen ist Jens wieder bei mir. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo Sarah.
Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Folge Anpassung an die Folgen des Klimawandels bereits gehört haben, heute ist wieder Markus Wild zu Gast. Markus, schön, dass du wieder da bist.
Hi Sarah. Hi Jens.
Wir hatten ja im letzten Podcast angekündigt mit dir, dass wir nochmal einen Podcast zum kommunalen Klimaschutz machen möchten, weil du ja auch mit deinem Spin-off, mit deinem Unternehmen INM dort perfekt quasi vorbereitet bist. Und dementsprechend freut es uns, dass du nochmal die Zeit für uns gefunden hast und wir nochmal über dieses Thema sprechen können. Dann lass uns doch gleich ins Thema gehen und erzähl uns doch gerne mal, was man genau unter kommunalen Klimaschutz versteht und warum das genauso wichtig ist.
Danke für die Frage, Sarah. Und auch nochmal danke für die Einladung. Und ja, wir sind da mit INM, dem Spin-off aus der Hochschule Zittau-Görlitz, eng dran am kommunalen Klimaschutz. Beteilige uns aber auch als Hochschule natürlich an verschiedenen Aktivitäten. Wir sind in vielen Beiräten zum European Energy Award, beispielsweise in Zittau. Wir arbeiten mit Kodersdorf zusammen, Nebelschütz und so. Also da laufen viele Aktivitäten in diesem Bereich. INM ist eins. Und dort machen wir eben Unterstützung vom kommunalen Klimaschutz. Was soll das jetzt sein, hast du gefragt? Naja, also wir haben international Vereinbarungen abgeschlossen, Klimaziele betreffend. Wir haben ein deutsches Klimaschutzgesetz. Und es muss natürlich auch Orte geben, in denen diese ganzen Maßnahmen dann tatsächlich auch umgesetzt werden. Und das sind in der Regel die Kommunen. Dort ist quasi die operative Umsetzungsebene. Dort ist es, wo Menschen leben und arbeiten. Und dort werden eben auch Maßnahmen ergriffen. Und jetzt ist es die Aufgabe des kommunalen Klimaschutzes, sowohl in einer Region, in einer Kommune, in einer Stadt Bedingungen zu schaffen, die es Menschen erlauben, sich klimafreundlicher zu verhalten. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, Kommunen sollten natürlich auch als gutes Beispiel vorangehen und jetzt in ihren eigenen Liegenschaften, in den Verwaltungen, in den Gebäuden, die betrieben werden, dort auch Klimaschutz als Thema begreifen und ernst nehmen. Und das zusammengebracht ist eben kommunaler Klimaschutz.
Markus, kannst du noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, welche Verantwortungsbereiche da so oder Zuständigkeitsbereiche da Kommunen haben, wenn es zum Thema Klimaschutz geht?
Also das versuche ich ganz gerne zu machen und wir müssen ein bisschen differenzieren, nicht nur, was sind denn die Verantwortungsbereiche, also was soll eine Kommune machen, sondern was kann sie denn auch tun, also wo hat sie denn tatsächlich auch Einfluss, um Maßnahmen zu entwickeln und die umzusetzen. Man könnte jetzt sagen, Kommunen haben vier verschiedene Einflussbereiche. Die will ich mal versuchen durchzugehen. Ich hoffe, ich schweife nicht zu sehr ab. Das eine ist sozusagen eine Vorbildfunktion einzunehmen, wenn die Kommune auch als Verbraucher im Prinzip auftritt. Also hier geht es um direkt verursachte Treibhausgasemissionen einer Kommune aus den eigenen Liegenschaften, aus den Schulen, Rathäusern, Feuerwehren, Schwimmbädern, aus der Verwaltung, aus dem Fuhrpark oder aus kommunalen Unternehmen. Also hier könnte man jetzt Maßnahmen ergreifen. Dort ist der Einflussbereich relativ hoch im Vergleich zu anderen Gebieten. Also Bürgerinnen und Bürgern kann man als Kommune schlecht vorschreiben, dass sie sich jetzt gefälligst klimafreundlich zu verhalten haben. Aber man kann mit gutem Beispiel vorangehen. Also auf Grünstrom umstellen oder grüne Wärme, energetische Optimierung betreiben, Straßenbeleuchtung sich angucken, raumlufttechnische Anlagen, Stromeffizienz in der Trinkwasserversorgung, in der Abwassereinsorgung, energieautarke Kläranlagen, optimierter kommunaler Fuhrpark, Elektrifizierung in der kommunalen Flotte oder auch im ÖPNV. Das sind so also direkte Bereiche, wo tatsächlich was getan werden kann. Und das machen auch ganz viele Kommunen. Also in Deutschland relativ weit verbreitet ist dieser European Energy Award, der ein Managementsystem darstellt. Es gibt auch so Bündnisse von Kommunen, C40 fällt mir da ein, oder Net Zero Cities, die sich alle auf die Tagesordnung geschrieben haben, Klimaneutralität erreichen zu wollen. Und da müssen sie natürlich dort anfangen, wo sie auch den höchsten Einflussbereich haben, also in ihren eigenen Liegenschaften und in der Verwaltung. Kommunen sind aber auch Versorger und auch Anbieter von Dienstleistungen. Also wenn wir uns kommunale Leistungen, auch kommunale Infrastrukturen anschauen, Abfallentsorgung zum Beispiel, auch da können Maßnahmen natürlich ergriffen werden. Man kann versuchen, Leih- und Pfandsysteme einzuführen. In Görlitz hat man das gemacht. Da gibt's von der Wirtschaftsförderung her organisiert jetzt so Pfand-Essensboxen, die in verschiedenen Restaurants verteilt werden. Man kann das mit den Pfandbechern auf Stadtfesten sich anschauen als einen Beitrag. Man kann versuchen, planerisch oder auch als Infrastrukturanbieter mit dem Stadtwerk zusammen die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität auszuweiten in einer Stadt. Man kann versuchen, Nah- und Fernwärmenetze zu betreiben. Also in all diesen Bereichen hat auch eine Kommune Einfluss, insbesondere in Zusammenarbeit mit den kommunalen Unternehmen oder den Stadtwerken. Und ein weiterer dritter Einflussbereich ist dann die Planung und Regulierung. Also durch entsprechende Vorgaben können dann Klimaschutzkriterien mitgezogen werden, was die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien anguckt. Manchmal auch, was die Moderation mit dem Denkmalschutz angeht, wenn in denkmalgeschützten Altstädten Leute Photovoltaik installieren wollen. Auch da kann eine Stadt natürlich ein bisschen Einfluss nehmen. Kommunale Wärmeplanung ist gerade das große heiße Thema. Hot Topic in vielen, vielen Kommunen. Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien durch Ausweisung von Vorranggebieten, Flächenrecycling fördern. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, wo eine Stadt eher planerisch oder regulativ vorgeht. Und dann kann sie natürlich auch noch beraten und motivieren. Also Veranstaltungen organisieren für Bürgerbeteiligung oder konkrete Angebote schaffen im Sinne von auch Energieberatung. Das gibt es in vielen Städten und Kommunen mit diesen Bauherrenmappen, wo sozusagen nochmal Anleitungen für energie- und klimafreundliches Bauen gemacht werden. Es geht auch über Öffentlichkeitsarbeit, über Kampagnen, auch über Vernetzung von Akteuren innerhalb und außerhalb der Kommunen. Und ja, viele Kommunen sind dort auch aktiv unterwegs in diesen vier Bereichen. Also beraten, motivieren der Bürgerschaft, Planung und Regulierung über Klimaschutzkriterien, aber auch Angebote schaffen im Bereich Versorgung und Dienstleistungen und natürlich mit gutem Beispiel vorangehen in den eigenen Liegenschaften. Das sind so die Bereiche, die mir da einfallen.
Tja, Marius, da hast du jetzt schon mal ganz schön viel vorneweg an Maßnahmen erzählt. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen tiefer in deine fachliche Arbeit gehen und vielleicht kannst du auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Energieeinsparungen in kommunalen Liegenschaften wie Schulen und Verwaltungsgebäuden, wie kann das funktionieren?
Also das funktioniert immer dann gut, wenn in Kommunen, die ja in der Regel unter klammen Kassen leiden, wenn dort entsprechende Förderprogramme in Aussicht stehen oder bereits da sind. Und da sind wir in Deutschland sicherlich in einer komfortablen und glücklichen Situation. Für den kommunalen Klimaschutz wird viel Geld bereitgestellt. Es geht jetzt eben in Anführungsstrichen nur darum, das Geld abzuholen und dann energetische Modernisierung voranzutreiben und zu machen. Und wie kann man da konkret anfangen? Also das, was immer einfällt, ist sozusagen Optimierung von Motoren und Pumpen. Man kann sich das Beleuchtungsthema angucken und man kann sich die Gebäudedämmung angucken. Da gibt es insbesondere bei Schulen noch einige niedrig hängende Früchte, die noch nicht gepflückt worden sind. Aber wie gesagt, Kommunen sind da dran und wenn Fördermittel in Aussicht stehen, dann wird es auch nach und nach gemacht.
Markus, Stichwort tief hängende Früchte, kommunaler Fuhrpark, wenn man den nachhaltiger gestaltet, welche Vorteile bringt denn das mit sich und wie kann das ablaufen?
Das ist schon wieder eine schwierige Frage, Jens. Du stellst mir immer die schwierigen Fragen. Ja, naja, also es wird wahrscheinlich nicht ganz konfliktfrei sein, wenn man versucht, den kommunalen Fuhrpark umzustellen. Meine Empfehlung, ich würde auf die entsprechenden, wir nennen das Möglichkeitsfenster, Window of Opportunity schauen. Also wann gibt's eine Förderung? Wann muss ich sowieso die Flotte austauschen, weil meine geleasten Fahrzeuge Vertrag ausläuft oder die Fahrzeuge ersetzt werden müssen? Und dann nehmen wir eben einfach das Klimafreundlichste, was da ist. Der große Vorteil ist, ich glaube, viele Kommunen haben angefangen und versuchen schrittweise ihre Flotte umzustellen. Vielleicht fängt man auch genau so an und versucht dann den Mitarbeitenden in der Verwaltung das auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Und dann wird das fast ein Selbstläufer. Also wir kennen jetzt aus unserer Beratungserfahrung ganz, ganz viele Kommunen, die auf klimafreundliche Mobilität umgestiegen sind. Das ist eben nicht nur Elektromobilität, sondern das sind auch so Sachen wie eben Fahrräder oder auch verbesserten Zugang zum ÖPNV und so weiter. Also das funktioniert dann ganz gut. Und die Vorteile, die es mit sich bringt, naja, früher haben wir immer gesagt, das spart Geld. Mit der Entwicklung der Energiepreise, der Strompreise ist es heutzutage nicht zwangsläufig so. Aber ich glaube, der Trend geht in diese Richtung der Elektrifizierung und dem kann man sich nicht verschließen. Es ist auch die sinnvollere Maßnahme für eine kommunale Flotte, meine ich.
ÖPNV, das ist schon mal ein gutes Stichwort, das hast du jetzt schon zweimal gebracht. Welche Möglichkeiten und Maßnahmen gibt es denn, den öffentlichen Verkehrsmittel in der Kommune klimafreundlicher zu gestalten?
Ja, also das ist natürlich so, man kann jetzt versuchen, das planerisch anzugehen und dann kann man gucken, wie ist es denn in der Kommune jeweils aufgestellt. Also es gibt Kommunen, die haben natürlich ihre eigenen Verkehrsbetriebe, die gehören denen auch noch hauptanteilsmäßig. Und dort kann man dann natürlich mit hohem Einflussbereich ideale und idealistische Vorstellungen durchbringen und den Klimaschutz dort quasi durchdeklinieren, weil man es einfach machen will. Und viele Städte tun das auch. Wenn einem jetzt die Verkehrsbetriebe nicht mehr gehören, weil man sie veräußert hat als Kommune oder weil sie von einer externen Firma betrieben werden, dann müsste man natürlich in die Auswahl dieser zu beauftragenden Firmen gehen und versuchen, dort entsprechende Klimaschutzkriterien reinzubringen. Die Voraussetzung ist aber auch eine planerische. Also man muss, glaube ich, es schaffen, eine Verkehrs- und Wegeplanung in der Siedlungsplanung zu integrieren, die überhaupt davon ausgeht, dass wir einen guten ÖPNV brauchen. Und das hat dann auch zu tun mit Schnittstellen. Das hat auch zu tun mit dem Unattraktivmachen von anderen Mobilitätsoptionen. Also wie soll ich es einfach sagen, verkehrsautofreie Innenstadt oder weniger Parkplätze oder Parkgebühren hoch, sodass man eben auch bewusst Anreize schafft, dann ÖPNV zu nutzen.
Markus, jetzt hast du gerade gesagt, du möchtest die herkömmlichen Verkehrsalternativen unattraktiver machen. Ist das deine persönliche Meinung oder deine berufliche Meinung?
Oh. Ja, da habe ich mich weit aus dem Fenster gehangen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich gesagt habe, ich möchte das so und so haben. Ich glaube, was ich meine ist, dass wenn man versuchen möchte, ÖPNV auszuweiten, klimafreundlichen ÖPNV auszuweiten oder auch das Laufen, Fußgängerbewegungen zu optimieren, dann muss man die anderen Alternativen auch irgendwie, ich sag mal, wegkriegen. Und das kann man schaffen, indem man sie unattraktiv macht als politische Maßnahme. Das wird natürlich Ärger erzeugen bei Anwohnern, Touristen, Firmen. Und man muss vielleicht dort auch Wege finden, nochmal über Ausnahmeregelungen zu sprechen. Aber ich glaube, Verkehrslenkung und sozusagen Verkehr zu reduzieren in bestimmten Stadtbezirken oder eben hinzugehen, dass man zumindest Teile in der Stadt hat, die autofrei sind. Das würde helfen, auch ÖPNV besser auszulasten und auch attraktiver zu machen. Darf natürlich nicht das Einzige sein, wenn man hier mit Verboten argumentiert. Und ja, in Deutschland ist es ganz, ganz schwierig und wird heftige Diskussionen auf Umsetzungsebene mit sich bringen.
Da kommt mir das Thema Stadtplanung in den Kopf. Wie kann denn Stadtplanung generell dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck in der Kommune zu reduzieren? Was umfasst denn eigentlich Stadtplanung alles?
Was ich sagen kann ist, also ich glaube, man kann sich tatsächlich überlegen, wie muss eine Stadt aussehen, die fahrradfreundlicher ist, die ÖPNV-freundlicher ist, die möglicherweise auch eine Stadt der kurzen Wege ist, wie man sagt, wo wir gemischte Zonen haben, die Fußgänger- und fahrradfreundliche Infrastrukturen priorisiert und jetzt nicht eine Autostadt baut. Und dieses Thema, dass wir unsere Städte quasi an den Bedürfnissen von Autofahrern und Fahrerinnen ausrichten, das kann man ja in vielen Großstädten
und auch im ländlichen Raum ganz gut beobachten. Und vielleicht wäre es Zeit, dort einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich meine, viele Kommunen machen das auch bereits. Ich habe erst kürzlich jemanden getroffen, die machen ein Projekt, die machen Fußgängeraudits in kleinen Kommunen und fragen sich, wie fußgängerfreundlich ist denn meine Stadt und was könnte man denn tun, um sie noch fußgängerfreundlicher zu gestalten.
Ich bleibe auch gerne mal bei den planerischen Eingriffen. Welche Rolle spielen Grünflächenanlagen, Parks oder einzelne Bäume in der Stadt, wenn man so den Klimaschutz im Hinterkopf hat?
Ja, also jetzt nochmal mit Bezug auf Anpassung an Klimawandelfolgen, dann haben wir natürlich Grünflächen, die Schatten spenden und da sozusagen zur Minderung der städtischen Hitzeinseln beitragen. Und ganz generell ist es natürlich so, dass Grünflächen, dass Pflanzen, Bäume, wenn sie wachsen, CO2 aus der Atmosphäre entziehen und quasi auch binden. Und solange wie diese Bepflanzung, solange wie die Bäume da stehen, eben das Kohlendioxid oder die Kohlenstoffverbindung auch speichern. Und in dem Sinne sind es beides ganz gute Beiträge zum kommunalen Klimaschutz.
Stichwort Städte. Du hast, glaube ich, im letzten Podcast schon eine Weile her gesagt, dass Zwickau so eine Vorzeigestadt ist. Gibt es denn andere erfolgreiche Beispiele von Städten oder Kommunen, die da bedeutsame Fortschritte zum Thema Klimaschutz vorzuweisen haben?
Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Und das, ob Zwickau jetzt ein Vorzeigebeispiel ist, weiß ich auch gar nicht so genau. Aber die Adaptionsstrategie von denen fand ich ganz interessant, um mich da in dem Podcast mal ein bisschen dran zu hängen. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Kommunen in Deutschland, die sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. Das ist auch dank eines Förderprogramms der Nationalen Klimaschutzinitiative sozusagen in Gang gebracht worden, denn dort konnten dann Kommunen kommunale Klimaschutzmanagerinnen einstellen, haben die also projektfinanziert für 3 Jahre, haben Klimaschutzkonzepte erstellen lassen und so weiter. Und in dem Zuge haben das sehr, sehr viele Kommunen gemacht. Also man kann sich angucken, ich hatte es beim letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt, es gibt diesen European Energy Award, der so eine Art, ich sag mal, Qualitätsmanagement-Ansatz ist oder Prozess ist, der wird auch extern auditiert. Da sind jetzt, wenn wir hier in die Ecke gucken, wo wir gerade sitzen, also Zittau ist da dabei seit vielen, vielen Jahren, die Stadt Görlitz ist da dabei, der Landkreis Görlitz war dabei, Rietschen, Nieski, Kodersdorf, alle engagieren sich in diesem European Energy Award. Ich glaube, knapp 250 Kommunen in Deutschland machen das. Und auch darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele, die sich mit diesem Thema Klimaschutz auseinandersetzen. Ich würde mich fast versteigen zu der Aussage, dass es kaum noch Kommunen gibt, wo das nicht stattfindet.
Jetzt hatten wir schon relativ viel über die Kommunen gesprochen und was man quasi auf der städtischen Ebene tun kann. Allerdings zu so einer Kommune, da gehören ja immer noch ein paar andere Parteien dabei. Also zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger, die dort beteiligt werden sollten und natürlich auch lokale Unternehmen und Industrien, die angesiedelt sind. Also welche Rolle spielen denn lokale Unternehmen und wie können denn zum Beispiel Bürger und Bürgerinnen mit eingebunden werden oder auch die Unternehmen mit eingebunden werden?
Ja, also es stimmt, dass sie natürlich alle eine wichtige Rolle spielen und es stimmt auch, dass man, wenn man kommunalen Klimaschutz betreibt, dann eben auch versucht, diese Akteure zu beeinflussen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Man muss immer gucken, für welche Gruppe ist welches Angebot jetzt geeignet. Also wenn wir uns über Beteiligungsprozesse, Beteiligungsverfahren unterhalten, dann spielen natürlich Infoveranstaltungen, Förderung von lokalen Initiativen, lokalen Netzwerken eine Rolle. Auch gut, mal Leute einfach zusammenzubringen. In Görlitz macht das der Arbeitskreis Görlitz nachhaltig zum Beispiel, der da jetzt so eine mittelnde Position einnimmt, um die verschiedenen Initiativen, auch zivilgesellschaftliche Akteure, Vereine und auch Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderung zusammenzubringen und auch zu koordinieren. Das ist sicherlich ein guter Ansatz. Da haben auch Workshops mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern stattgefunden. Sicherlich spannend, sowas zu machen. Was die lokalen Unternehmen angeht, also hier gibt es sicherlich ein gutes Angebot bereits an, ich sag mal, Beratungsformaten, entweder von der Stadtverwaltung selbst oder von anderen Initiativen oder Institutionen wie den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern. Also da werden auch lokale Unternehmen unterstützt. Ansonsten habe ich bei den Themen häufig das Gefühl, dass sich die Unternehmen da schon ganz gut selbst auch kümmern und unterwegs sind. Und ich glaube, das Thema wird zunehmend eine stärkere Rolle spielen und viele Unternehmen richten sich da auch strategisch entsprechend aus.
Markus, über die nationale Klimaschutzinitiative können sich Kommunen Klimamanagerinnen und Klimamanager fördern lassen. Kennst du weitere Förderungsmöglichkeiten? Und vielleicht gleich noch ein Stückchen weiter gefragt, wo liegen denn die Herausforderungen von Kommunen beim Thema Klimaschutz und wie kann man die überwinden?
Auch das wieder eine spannende Frage. Neben der nationalen Klimaschutzinitiative und der Förderung dieser Klimaschutzmanagerinnen gibt es auch andere Programme, wobei ich jetzt Kommunen tatsächlich raten würde, sich bei diesem, ich glaube, das nennt sich Servicezentrum oder Kompetenzzentrum kommunaler Klimaschutz, dort sich einen Überblick zu verschaffen, denn dort wird versucht, diese Fördermittel zu bündeln. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter aufspannen und in Richtung Nachhaltigkeitsziele schauen, gab es eine spezielle Kommunalrichtlinie zur Förderung von nachhaltiger Entwicklung. Dort haben die quasi einen gleichen oder einen ähnlichen Weg beschritten. Die fördern nämlich Nachhaltigkeitsmanagerinnen als Stellen in Kommunen. Und da kommen wir auch ein bisschen sozusagen in das Grundproblem hinein. Also wenn wir uns die Handlungsbedingungen angucken, die Kommunen haben, und ich habe jetzt häufig mit kleineren Kommunen zu tun, häufig auch mit Kommunen, die jetzt nicht durch große Budgets gesegnet sind, sondern eher in Kommunen, die sowieso schon, ich sag mal, Probleme haben mit so exogenen Aspekten, also sozialer und demografischer Wandel, Schrumpfung, Arbeitsplatzverluste, auch neue politische oder institutionelle Ansätze, auch so Zuständigkeitsprobleme, Mehrebenensystem. Der Bund macht die große Politik, die Umsetzung muss dann auf kommunaler Ebene erfolgen und die fühlen sich da manchmal auch allein gelassen, insbesondere weil sie ja auch ganz harte Probleme häufig haben in der Haushaltssituation. Einige Kommunen arbeiten mit Nothaushalten, auch wo das nicht der Fall ist, ist in der Regel wenig Luft für in Anführungsstrichen freiwillige Aufgaben wie den kommunalen Klimaschutz. Was wir auch sehen, beratungsseitig oder auch in Projekten, ist, dass es noch immer auch Informationsdefizite gibt oder auch so ein bisschen Unsicherheiten. Also ne, gibt es jetzt diesen Klimawandel wirklich? Darüber spricht kaum noch jemand, würde ich sagen. Aber also wir sind noch lange nicht so weit, dass überall Juhu geschrien wird, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht. Dann, ne? Also da ist schon noch auch ein bisschen Beräumung von Informationsdefiziten notwendig. Häufig werden auch Themen miteinander vermischt. Nachhaltigkeit, Wasser und Klimawandel. Und das ist manchmal nicht so ganz sauber. Wir haben auch strukturelle Probleme in Kommunen. Also wenn ich mir jetzt so Klimaschutzmanagerinnen angucke und schaue, wie sind die verortet in so einer Verwaltung, dann haben die nicht ganz einfache Positionen. Erstens sind es häufig junge, motivierte Menschen, die im Herzen brennen für eine Idee, nämlich den Klimaschutz. Und die geraten dann in eine Verwaltungsstruktur hinein, wo sie über eine Projektstelle reinkommen. Das heißt, sie sind da gar nicht ständig dort und auch längerfristig gefördert, sondern 3 Jahre. Und die versuchen dann in einem etablierten System Veränderungen zu bringen. Das ist nicht ganz einfach. Da gibt's auch manchmal so eine, wir nennen das gerne Sandwich-Problematik. Also es gibt Druck von unten, nämlich den Leuten, denen dann der Klimaschutzmanager sagen soll, mach doch mal das und das und plane doch mal so und so. Und es gibt Druck von oben, nämlich vom Bürgermeister, der sich vielleicht verstiegen hat zu etwas zu ambitionierten Klimaschutzzielen oder anderes Extrem, der gar nichts mit dem Thema zu tun haben will. Und dann müssen diese armen Leute auch noch im Stadtrat die Stadträte überzeugen. Das ist nicht in jedem Fall einfach. Und das gibt auch häufig die Gefahr, dass man da auch Leute verbrennt in diesen zwischen den Stühlen sitzen. Aber wollen wir es nicht ganz so negativ sehen? Was kann eine Kommune dann machen, also mit anderen Kommunen zusammenzuarbeiten? Und das ist auch in diesen Förderprogrammen in der Regel so angedacht, dass da auch Budget da ist, damit die Kommune in der Lage ist, sich mit anderen Kommunen auszutauschen, die dann schauen, wir haben das so gemacht, die sind das so angegangen, die hatten jene Probleme. Und dass man vor allen Dingen hilft, diesen jungen Klimaschutzmanagerinnen und Managern, denen auch einen Austausch oder ein Mentoring oder ein Coaching beizugeben, damit die eben mit diesen Situationen, in denen sie stecken, dann umgehen können. Es gibt aber auch eine ganze Reihe alte Haudegen in kommunalen Verwaltungen, die das Thema auch ernst nehmen und vorwärts bringen wollen. Also ne, schwarz und weiß ist es nicht, aber Probleme gibt es sicherlich und die muss man dann eben angehen.
Jetzt ist es ja so, dass viele Kommunen, natürlich ist jede Kommune individuell und einzigartig, aber viele Kommunen stehen ja vor denselben Herausforderungen. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, zusammenzuarbeiten beim Thema Klimaschutz, um das Ganze ein bisschen schneller voranzutreiben. Gibt es dort irgendwelche Plattformen für Kommunen, wo man sich hinwenden kann?
Es gibt eine schöne Webseite, die heißt einfach Kommunaler Klimaschutz. Beim Service- und Kompetenzzentrum Kommunalen Klimaschutz, da ist das Deutsche Institut für Urbanistik dabei. Da gibt es den wunderbaren Leitfaden als Internetseite zum Durchstöbern. Es gibt eine Sammlung von Fallbeispielen, guter Praxis, es gibt Webinare, es gibt einfach Unterstützung. Ähnlich ist es in diesem European Energy Award. Dort wird auch versucht, den Kommunen dann Materialien, Tools, Instrumente, Checklisten an die Hand zu geben, um deren Arbeit zu vereinfachen. Und es wird auch so ein interkommunaler Austausch befördert. In Sachsen gibt es das auch. Die Sächsische Energieagentur macht da in diesem Bereich sehr, sehr viel, ist also im kommunalen Energiemanagement unterwegs, versucht auch dort Kommunen zusammenzubringen und denen nicht nur einen Fachaustausch zu ermöglichen, sondern auch Unterstützung zu liefern, etwa in dem Energieportal Sachsen, wo alle sächsischen EEA-Kommunen verzeichnet sind.
Gut, Markus, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar geht es auch ein bisschen Richtung Zukunft. Welche konkreten Schritte sollten Kommunen denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren ergreifen, um einen echten Unterschied im Klimaschutz zu erreichen?
Beginnen sollten alle Kommunen damit, sich mit einer Treibhausgasbilanz zu beschäftigen, um zu schauen, wo sind denn überhaupt die Quellen und Sektoren, die große Mengen an Treibhausgasen verursachen oder andere Klimaeffekte mit sich bringen. Dann würde ich sagen, kann man schauen mit einer anderen Perspektive, ob man nicht verletzlich ist gegenüber Folgen des Klimawandels, wäre dann das Stichwort dieser Adaptionsstrategien. Und das ist erstmal die erste Hausaufgabe, damit man nämlich weiß, wovon man redet. Wenn man das dann weiß, dann würde ich empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, wo sind denn meine größten Einflussbereiche, also kommunale Liegenschaften, also dort mit gutem Beispiel vorangehen und dort das machen, was technisch und auch finanziell möglich ist. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Ich glaube, Kommunen müssen sich künftig die Frage stellen, wie sie denn zu Klimaneutralitätszielen beitragen wollen. Einige Kommunen haben das schon gemacht. Meines Wissens nach gibt es so 30, 40 Kommunen in Deutschland, Städte vor allen Dingen, größere Städte, die gesagt haben, wir wollen klimaneutral werden. Die Stadt Görlitz jetzt als etwas kleinere Mittelstadt hat es ja auch postuliert. Bis 2030 soll dort Klimaneutralität vorherrschen. Das sind ambitionierte Ziele und ich glaube, auch andere Kommunen tun gut daran, sich mal zu überlegen, wie so ein Absenkpfad aussehen kann bis zu einem bestimmten Datum. Und ja, dann muss man vor allen Dingen in die Umsetzung kommen. Und Fördermittelkulisse sieht in dem Bereich echt gut aus und ich glaube, da lassen sich gute Sachen auch miteinander kombinieren, die jetzt in die Modernisierung von Infrastrukturen sowieso reingehen und die macht man dann eben mit einem besonderen Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Und im Gegensatz zu unserem letzten Podcast, da warst du ein bisschen pessimistisch nach der Sitzung, gehst du heute ein bisschen optimistischer mit Blick auf die Kommunen und der Zukunft aus unserem Gespräch?
Also ja, ich gehe natürlich optimistisch daraus, Berufsoptimist. Die Förderkulisse sieht gut aus, das Thema ist nicht mehr wegzudenken und da wird einiges weiteres, auch Sinnvolles passieren, auch in den Kommunen, die in schwierigen Situationen stecken. Also insofern kann man da schon optimistisch sein. Ob es ausreicht, das weiß ich nicht.
Gut, ich bedanke mich, dass du heute dir wieder mal die Zeit genommen hast. Auch an dich, Jens, vielen Dank, dass du da warst und mit mir diesen Podcast wieder begleitet hast.
Es war mir eine Freude.
Ja, vielen Dank an euch beide. Interessante Fragen. Jens, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen, was die Schwierigkeit der Fragen angeht. Aber das klären wir außerhalb dieses Podcasts. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU-Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65, Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.